2. Timotheus. Okay, 2. Timotheus 1, Vers 1. Okay, also Timotheus ist ein junger Pastor bei den Ephesern, nimmt man an, war dann zum Schluss so. Danach hört man nichts mehr. War dort auch Lehrer in der Gemeinde so, und ja, ist Ephesern, ist in Türkei. Und Paulus, der Apostel, hatte so zwei Kinder des Glaubens in der Bibel. Einmal Titus und Timotheus. Und Timotheus war nochmal so ein Sonderkind. Ne? Paulus war so der geistliche Vater, der Mentor, der Lehrer. So, und zu ihm sagte, ich habe keinen anderen außer dich, der, ich sag's mal so, der genauso gesinnt ist wie ich. Mit denen ich auf einer Wellenlänge bin. Also die hatten eine besondere Beziehung. Das war nicht nur Mentor und Leiter, sondern die waren halt so wie Jonathan und David, könnte man sagen. Ne? So. Das heißt nicht, wenn er das sagt, dass alle anderen schlecht waren oder weniger gut, aber da war einfach eine Beziehung, eine Verbindung zwischen ihnen. Ne? So. Und ich kenne das, bei manchen Menschen hat man das. Ne? So, und da ist man einfach auf einer Wellenlänge, man versteht sich einfach. Das passiert nicht oft. So ein, auch wenn es da ist, ist was wirklich Schönes. Ja, und Paulus hat die Gemeinde hier gegründet, so, aber hat sie dann verlassen, weil er ist ja nicht Pastor und Hirte, sondern er ist Apostel. Ja, als Beruf. Von seiner Berufung her. So, von daher ist er für alle Gemeinden zuständig und muss reisen und evangelisieren und ja, das tun, was halt ein Apostel so tun muss. Ja, Timotheus dagegen ist kein Apostel. Beziehungsweise wird er das dann, aber das werden wir noch sehen. So, aber jetzt gerade ist er, hat er die Gemeinde übernommen und ist ja dort Pastor und der Lehrer in der Gemeinde. Ne? So, und Timotheus ist vom Charakter her aber genau das Gegenteil von Paulus, kann man sagen. Timotheus ist so der sensible, ne, einfühlsame, schüchterne Typ, Menschenfurcht, ängstlich, ne, muss immer bestärkt werden von Paulus. Und er hat es wohl nicht leicht, weil er wurde ziemlich jung, ist er zum Glauben gekommen und ziemlich jung hat ihn Paulus in seinen Dienst genommen. Auf der ersten Missionsreise war er dabei. Da war noch unter 20, denken die Leute, weil 15 Jahre später hier. Bei 1. Timotheus sagt Paulus zu ihm, ja, lass dich nicht unterkriegen, lass deinen Alten, nur wegen dem Alter dich nicht gering schätzen, deinen Dienst. Ne? So, also war er immer noch jung. Das ist schon krass, weil wir sehen, dass er weint und dass er stumm wird, weil er Angst hat vor den Menschen, vor Kompromissen und so. Und Paulus, genau das Gegenteil. Paulus ist der Typ, der zum Glauben kommt. 3 Jahre später, nachdem er vom Heiligen Geist vorbereitet wurde, kommt er nach Jerusalem, eingesetzt als Apostel, was da noch keiner so richtig anerkannt hat. Und da sieht er den großen Apostel Petrus, das Oberhaupt der Gemeinde und der Apostel, ne, und wie er da sich hin und her bewegt, so von den Juden zu den Heiden, die da in einem Raum sitzen, aber getrennt essen. Ne, so, wo er mit den Heiden isst, aber kaum sind die Juden da, setzt er sich zu dem Tisch der Juden, weil die Juden gesagt haben, mit den Heiden dürfen wir nicht zusammen essen. Ne, und Paulus ist der Typ, der kommt da rein als junger Spund, so ein, oder vielleicht war er schon alt, weiß ich nicht, aber er sitzt da jedenfalls als junger Christ, wenn du so willst. Guckt Petrus an, geht zu dem Tisch rüber und sagt, hey Petrus, das, was du hier machst, ist falsch. Ne? Wo alle anderen wahrscheinlich, der Petrus, ne? So der große Apostel. Ne? Paulus ist so ein Mann, der hat kein Menschenfurcht, ne? Wenig Menschenfurcht. Sondern er sagt knall raus, so wie es ist, egal was ihn erwartet. Ne? Also vom Charakter her zwei total unterschiedliche Leute, aber vom Geist eins. Das ist wie eine Gemeinde, ne? Wir alle sind unterschiedlich. Einer ist sensibel, der andere ist unsensibler, ne? So ein, der eine hat viel Menschenfurcht, der andere, dem ist total egal, ne? So ein, das sind, und trotzdem harmonieren sie zusammen, ne? Das ist dieses Band der Liebe, das uns auch verbindet. So ein, das sind, Wir werden sehen, dass das ist der letzte Brief, den Paulus schreibt. Also Paulus sitzt hier schon in Rom, das zweite Mal, aber diesmal hat er keine Wohnung, sondern sitzt im Loch. Das war ein ausgeschachteltes Loch mit einem Gitter oben drauf und von oben hat man das Essen und so reingeschmissen bekommen. Also es ist wichtig zu verstehen, dass man sieht, in welcher Verfassung Paulus ist, so während er den Brief schreibt. Das ist so das letzte Mal, dass er, und er schreibt den Brief halt persönlich an Timotheus, nicht jetzt unbedingt an die Gemeinde. Das ist ein sehr persönlicher Brief. Und er gibt nochmal die letzten Tipps und übergibt sein Amt an Timotheus dann. Und es ist echt krass, weil der Paulus ist ein faszinierender Mensch. Er sitzt da in einem dunklen Loch ohne Fenster, ohne Lüftung, ich weiß nicht, was er da essen musste, aber das Essen war bestimmt nicht Deluxe. Ne? Sitzt in seinem Urin und in seinem Kot. Ne? Wenn er Glück hatte, hat er noch ein Loch gehabt, so wo das alles reinkam. Ne? Aber das muss gestunken haben. Ne? Wir werden noch sehen, dass er nach seinem Mantel verlangt. Ne? Dass Timotheus ihn noch ein letztes Mal sieht und besuchen soll. Und seinen Mantel und seine Schriftrollen, die er noch dort in Ephesus hat, mitbringen soll. Also ihm ist kalt. Ne? Wurde bestimmt auch gefoltert. Die Zeit hier, wo das gerade spielt, da ist Nero gerade im Wahn gewesen. Ne? Die Zeit, wo Nero die Christen verfolgt hat, ne? In Rom, wo alle umgebracht werden, in die Arenen kamen und zermetzelt wurden für die römischen Heiden, ne? Um sie zu unterhalten, wo Nero sich die Christen genommen hat und im Garten aufgespießt hat und angebrannt, ne? Damit er abends Kerzen hat, Licht im Garten. Es war eine schreckliche Zeit. Nero war besessen, da bin ich überzeugt. Und die Christen haben sich im Untergrund getroffen. Ne? In der Offenbarung sieht man das. Und in der Geschichte, wenn man nachforscht. Ne? Und hier sitzt Paulus und wir werden sehen, dass er schreibt ich weiß, dass meine Zeit jetzt gekommen ist, also ich komme nicht nochmal raus. Ne? Das war's. Ich bin meinen Lauf gelaufen. Ne? Mein Dienst ist beendet. Und trotzdem in dieser Situation, ne, wo alles nach außen hin schrecklich ist, ne, ist da dieser Paulus, ne? Und ich meine, faszinierend. Er sitzt da und seine Umstände sind wirklich schwer. Ne, aber das, was er macht, ist dienen. Ne? Wir werden sehen, dass er betet für die Gemeinden, dass er betet für Timotheus, dass er nochmal schreibt und noch ein paar Tipps gibt und versucht, Timotheus zu erbauen und zu ermutigen. Ne? Ich meine, wenn seine Hände gefesselt sind, dann betet er halt. Ne? Und das ist so schön und so für mich so ein Ansporn irgendwie, ne? Zu sehen, ja, unser Leben, egal wo wir drin stecken und egal wie viele Möglichkeiten wir haben oder nicht, wir können immer anbeten, immer dienen, immer helfen. Ne? So wie Paulus gesagt hat, ja, physisch kann ich nicht anwesend sein, aber geistlich bin ich anwesend bei euch. Ne? Ich bin im Geiste bei euch gerade. Und das sind wir, wenn wir füreinander beten. Ne? Wenn wir die Erbauung suchen. Von daher ist es ein ziemlich krass gewesen sein, so für Timotheus, als er den Brief dann bekommen hat. Ne? Also der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. In der Bibel zumindest. Dann lass uns mal loslegen. Das war die Vorgeschichte. Aber wichtig. Okay, 2. Timotheus 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Ich mag das immer so, wie Paulus das schreibt. Ne? Ihm ist total bewusst, ich bin Apostel, weil das Gottes Wille ist. Ich bin eingesetzt, nicht durch Menschen, sagt er, sondern durch Gott. So wie ich Pastor bin in Gottes Willen, jedenfalls im Moment. Oder du vielleicht Evangelist in Gottes Willen oder Diakon oder Putze oder irgendwas, ne? Was auch immer. Oder Beter, ne? Oder Geber. Gott hat für uns alle einen Wille, ne? Und es ist so wichtig, dass wir, wenn du wirklich glücklich werden willst, dann musst du ein Herz haben, das auch einen Willen haben möchte. Wir alle haben einen Plan und wir alle haben einen Willen von Gott und eine Funktion und eine Aufgabe zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens. Und der ist immer unterschiedlich. Aber dieser Moment, der jetzt schon wieder weg ist, so, ne, jeder Moment stehen wir in seinem Willen und in seinem Plan. Wirklich glücklich und wirklich Frieden und die Früchte kann man nur erlangen, wenn man auch hören möchte, was sein Wille ist. Ich bin dankbar dafür, dass Gott uns nicht programmiert, ne, wie ein Roboter oder nicht an Fäden hält wie Marionetten, ne, sondern dass er sich wünscht, dass wir zu ihm kommen und nach seinem Willen fragen und auch das Herz haben, aus Liebe seinem Willen auch zu tun. Ne. So, Paulus ist so ein Mensch, der wollte wissen, was ist dein Wille und bis zum Tod. Guck, jetzt ist er am Ende, ne, und da erwartet ihn gerade kein Kranz und eine Gemeinde, die Halleluja singt und ein Tschüss, goodbye, sondern er ist alleine. Ne. So wie Timotheus hier, so wirkt es jedenfalls alleine in seiner Gemeinde ist, gerade. So, als Leiter. So, und, ja. Aber trotzdem ist sich Paulus dem Willen Gottes bewusst, ordnet sich unter und erfährt dort Segen, so, auch für Paulus. So wie Petrus oder so, die da anfangen zu singen, ne? Oder Paulus, als er im Knast war, so, fangen an Lobpreislieder zu singen und zu evangelisieren, Gott zu preisen ganz laut und die Gefangenenwärter kommen zum Glauben. Ne? So, das sind. Wer nicht nach Gottes Willen fragt, der verpasst die ganze Kraft. Ne? So, was macht es dann für einen Sinn, noch hier Christ zu sein in der Welt? Ne? So, wir haben alle eine Aufgabe, uns wichtig zu fragen und zu wissen, was Gott persönlich für einen hat. Ne? Also, ich bin Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des ewigen Lebens in Christus Jesus. An Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Und es ist schön, was er für Timotheus sich wünscht, ne? So eine Gnade von Gott, ne? Dass man noch ein Geschenk bekommt, obwohl man es nicht verdient hat, ne? Barmherzigkeit, dass einem vergeben ist, ne? Barmherzig bin ich dann, wenn ich jemandem die Schuld nicht zurechne. Obwohl er was verdient hat, ich es ihm nicht gebe. Negativ jetzt. Also wenn du mich haust, ich dich nicht zurückhaue, sondern sage, ist okay, red man nicht drüber. Gnade ist es, wenn ich dir dann noch ein Eis kaufe. Er sagt, Timotheus, das wünsche ich mir für dich und das wünsche ich mir für dein Herz und für deine Lehre und für deinen Blick mit Gott und deinen Wandel in seinem Willen, dass du dieses Herz bekommst von Gott, dass du das nicht nur empfängst, sondern auch gibst, zu vergeben, zu geben und Frieden zu haben. So einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Frieden in dir, mit Gott und mit deinem Nächsten und mit deinen Situationen und Ängsten. Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene. Und ich mag das so, ne? Dieses reine Gewissen, ne? Mit dem Paulus dient. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, er braucht sich für nichts zu schämen. Er weiß, alles das, was er tut und was er sagt, ist von Gott und ist bestätigt. Wenn ich unablässlich an dich denke in meinen Gebeten, Tag und Nacht. Ich muss drüber nachdenken, über das Gebet. Ne, und das habe ich schon oft gesagt und habe oft drüber nachgedacht. Ne, und eigentlich ist es so klar, aber irgendwie, was ist wirklich Glaube? Ne? Wann kann ich wirklich große Gaben erwarten oder dienen? Ne? Wann liebe ich wirklich? Ne? Und ich meine, am Anfang, da ist das Wort, ne, und am Anfang sind doch unsere Gebete. Ne? Jemand, der noch kein Beter ist vom Herzen her, der hat es noch nicht erfasst, dass Gott wirklich da ist. Ne? Der macht es noch aus eigener Kraft. Und ich merke das, wenn ich Gott vor Augen habe und ehrfürchtig vor ihm stehe, weil ich sehe, wie groß und mächtig er ist, wenn ich selber gedemütigt bin und zulasse zu akzeptieren, dass ich es nicht hinkriege, gar nichts in Gottes Reich, ne? Sondern dass alles von ihm kommen muss, wenn ich meine Kraft zur Seite lege und sage, ich vertraue dir jetzt, mach, was du willst, ich bin dein Werkzeug, dein Knecht. Ne? So, und dann gebe ich ihm auch alles, ne, im Gebet. So, und egal, was mich verletzt oder egal, was mich beschäftigt oder egal, was ich für Visionen oder Pläne habe oder Fragen, so, und ich komme zu ihm und kläre das mit ihm. Warte auf Antwort, das ist Gebet. Ne? Und jemand, der ein Beter ist, jemand, der andere Menschen ins Gebet nimmt, so ein vor Gott bringt, ne? Jemand, der für seinen Dienst und sein Leben und seinen Gottes Willen und seinen Plan, wer das vor Gott bringt und mit ihm das redet, ne? Wer Zeit im Gottes Wort verbringt und darüber betet und sagt, sei du meine Antwort, rede du, Vater, ne? Ich bin jetzt still vor dir und ich höre und ich will von dir hören, ne? So ein, jemand, der ein Beter ist, der ein betendes Herz hat, der ist fähig, auch Größeres zu tragen. Wer es noch nie mal schafft, das Kleinste überhaupt, Gemeinschaft mit Gott und ihm alles zu geben, der muss noch wachsen. Ne? So, auch wenn ich weiß, wie groß Gott ist, dann weiß ich auch, dass nur er allein alles machen kann. Und dann kriegt er auch den Ruhm und den Lob für alles. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern lassen durch sein Wort, so dass wir es allein nicht machen sollen. Ne? Nichts. Sondern dass alles vor Gott kommen muss, auch wir, unser Leben, jeder Tag. Unablässlich denke ich an dich in meinen Gebeten, Tag und Nacht. Und das ist so schön, diese Kraft des Gebets. Paulus sitzt da und er betet nur, könnte man sagen, ne? In der Zelle, macht gerade nicht mehr. Und doch bewirkt das so viel. Ich habe es gemerkt, wenn wir sonntags, als wir unseren Gebetskreis hier noch hatten, wenn wir für was Bestimmtes gebetet haben, dann ist es passiert. Das war schon immer so, auch in Leipzig schon. Ne? So, wenn wir als Gemeinde zusammengekommen sind und haben gebetet, zum Beispiel war eine Flaute im Café und nichts ist passiert. Ne? Irgendwie hatte ich es im Herzen zu sagen, komm, lass uns mal dafür beten. Ne? Was eigentlich schade ist, dass man überhaupt, ne, da erst dran denken muss. So, ne? Und das nicht natürlich macht. Ne? Und dann sitzen wir da und wir beten und beim nächsten Mal kommen Leute, dann kommt Fragen, so, und dann kommt jemand, der eine Bibel will, ne? Und dann hören wir wieder auf zu beten als Gemeinschaft, laut, ne? Miteinander, in einem Geist, so, und es flaut wieder ab, ne? So, und auch da ist halt, ja, so ein Wachstum, ne? Und wenn wir wirklich reif werden wollen, dann müssen wir auch zusammen das lernen, dass Gott das nun mal fordert, dass wir alles zu ihm bringen und dann sehen, dass er es auch vollbringt. So eine gesunde und eine starke Gemeinde ist, die zusammen auch wirklich betet. So, weil wenn ich nur leise in mir Gott anbete, ist es gut, aber es bringt dem anderen in dem Fall dann erstmal nichts. Aber wenn wir zusammenkommen und zusammen wirklich beten und anbeten laut, so ein wirklich zusammen erheben und in einem Geist, einer Stimme Gott erheben, so, dann ist da Kraft. Da, wo ein oder zwei versammelt sind, da bin ich. Und was sie in meinem Namen bitten, das wird ihnen gegeben. Das sagt Jesus. Von daher ist es so wichtig, dass man nicht nur aus persönlichen Ängsten oder so, sondern auch für die geistliche Reife, und auch zu Gottes Ehre, dass man sich überwindet und wirklich sich nicht gezwungen fühlt, sondern eher gezwungen dazu, ja, laut zu lieben. Von daher, wer Probleme damit hat, so, ich kann nur sagen, gehe damit zu Gott und frag, warum bete ich nicht gerne laut? Oder warum ist mir da so unwohl? Oder, ne? Nicht falsch stehen, ich will niemanden zwingen oder überreden, aber ich weiß, dass es wirklich wichtig ist. Das wirklich elementar ist. Das muss der Anfang sein in der Gemeinde. Nicht ein schöner Lobpreis oder eine Predigt oder Dienste überall, sondern das Erste, was eine Gemeinde lernen muss, ist zusammenzukommen und ohne Scham Gott anzubeten laut. Einen Heiligen Geist reden zu lassen, das geht immer nur, wenn man laut ist. Ich kann noch so viele Bilder für euch kriegen, aber wenn ich sie euch nicht gebe, so dass ihr es hört mit euren Ohren, so, was habt ihr davon? Ne? So oft, dass ihr betet und ich höre einen Heiligen Geist, der gerade zu mir redet. Ja. Das ist wichtig einfach. Gebet. Und auch Paulus sagt hier, hey, im Gebet fängt es an. Ich diene dir indem ich unablässlich für dich bete. Ich liebe das so. Und ich bin voll. Also nicht voll Alkohol, warte mal. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Das ist Paulus, und ich keine Ahnung, was hier gemeint ist. Vielleicht war Timotheus war ja auch dabei in Rom. Kannst du nachlesen. Aber vielleicht hat Timotheus zugeguckt, wie Paulus abgeführt wurde zum zweiten Mal und hat geheult wie ein Schlosshund. Ich weiß es nicht so, ne? Aber was ich hier so sehe, ist so diese Gemeinschaft, ne? Auch Paulus ist kein Einzelkämpfer, ne? Obwohl er so stark ist und auch so wenig Schwächen, scheint so, dass er so ein Fels ist, ne? Aber trotzdem hat er sich immer nach Gemeinschaft gesehnt, ne? Hat sich immer danach gesehnt, in die Gemeinden zu kommen und die Leute wieder zu treffen, mit denen persönlich auch zu reden. Und wenn er das nicht konnte, dann hat er Briefe geschrieben, ne? Wenn er irgendwas gehört hat, oh, da ist Satan am Wirken oder da läuft das falsch oder das ist wunderbar, dann schreibt er, ich bin so glücklich, weil ich von eurer Liebe höre und von eurem Glauben oder ermahnt, ne? Aber er sehnt sich halt vom Herzen her danach, Gemeinschaft zu haben mit Christen. Ne? Und auch das ist so ein Herz, wo ich noch wachsen muss, so, ne? Dieses Soziale, boah, schrecklich. Ich bin lieber allein und lass meine Frau reden, so, ne? Über Facebook oder sonst wo. Aber das gehört genauso zum Wachsen dazu. Das ist das, was auch in einer gesunden Gemeinde mit als erstes kommen muss. Diese Erkenntnis, dass wir alle zusammengehören, ob wir wollen oder nicht. Ne? Für eine gewisse Zeit. Aber solange es so ist, ist es so. Ne? So diese Erkenntnis, dass wir wirklich einander brauchen. Ich habe Pastoren gehört, die gesagt haben, naja, ich brauche dich nicht. Ihr braucht auch mich nicht. Ne? Wenn ich gehe, bin ich ersetzbar und so weiter. Aber das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Ne? Das ist geistliche Unreife, sowas zu sagen und sowas zu sehen. Ne? Sondern wir sind alle aus einem bestimmten Grund zusammengeführt. Auch die Leute, die du kennst, mit denen du betest vielleicht, oder Missionare, die du unterstützt, oder ne, mit denen du schreibst, oder Freunde, die Christen sind oder so. Nichts ist Zufall, sondern wir alle sind für eine bestimmte Zeit connected. Ne? Und auch da ist es wichtig, dass man die Scheu verliert und geistlich reif wird und erkennt, ja, Gemeinde ist wichtig. Gemeinde ist nicht das hier, sondern Gemeinde ist jeder Kontakt mit allen Christen irgendwo, die wir haben. Ne? Von daher, ist auch da wichtig, zu beten und zu sagen, Herr, auch in dem Bereich möchte ich wachsen. Guck dir Jesus an, er hat die Gemeinschaft gesucht. Er hat sich immer zum Essen eingeladen. Ne? Wenn er sich entfernt hat von Menschen, dann, wenn sein Dienst erledigt war, nachts. Ne? Da hat er sich dann einsam irgendwo hingesetzt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ganz in Ruhe. Ne? Das ist ein Bereich, wo Gott mich echt formt, einfach zu sehen, dass es nicht nur abhängig ist, wenn man zusammenkommt als Christ, ne? Nicht nur sich unterhalten lassen von dem anderen, ne? Oder nicht nur Gemeinschaft. Ich höre das so oft bei Christen, ja, wir hatten gute Gemeinschaft, ne? Aber dabei haben sie nur abgehangen, Spaß gehabt, ne? Was man auch als Gemeinschaft definieren kann laut Duden, aber wenn ein Christ von Gemeinschaft redet, ist es doch eher was Geistliches, ne? Dass man zusammenkommt und sich erbaut oder ermahnt oder was liest oder zusammen betet oder in der Schrift nachforscht, ne? Das ist die Gemeinschaft, zu der die Bibel uns aufruft, ne? Und wenn ihr euch trifft, dann singt Loblieder oder ein Psalm, ne? Oder geistliche Lieder oder was auch immer, ne? Das ist die Gemeinschaft in Christus. Das andere ist zwischenmenschliches Zusammensein. Was wichtig ist und schön, aber das muss uns halt auch klar sein, dass wir auch zusammengestellt sind, um uns auszutauschen. Und wenn wir das nicht überwinden und uns nicht trauen, auch Christus laut zu leben voneinander, sondern nur unseren Alltag und unsere Interessen und Hobbys und so, ne? Oder unsere Problemchen oder Sorgen und so, aber dann kann nicht viel passieren, ne? So. Ich liebe das so. Und wenn ich mit euch zusammen bin und ich höre euch, was Gott so macht, oder weiß nicht, so ein, ist einfach schön, oder? So, du hörst irgendwas, wenn jemand was von Gott erzählt und es ist in dem Moment nicht fromm. Jedenfalls nicht für mich. Wenn jemand da ist und sagt so, oh, komm, lass uns doch mal beten. Ne? So, dann bin ich höchstens ein bisschen angeknickert, so, weil ich denke, toll, warum habe ich das nicht gesagt? So, ne? So, und denk so, gute Idee. Ne? Aber wenn man dann zusammen betet, ist doch nie irgendwie komisch, oder? So, oder wenn jemand was erzählt von Gott, was er gerade erlebt hat, ist doch nicht komisch, außer es ist was Komisches, was er erlebt hat. Ne? So, aber sonst ist doch was Angenehmes, oder? Man geht zurück und die Geschichte bleibt. Ne? War vielleicht für ihn selbst. So, ich meine, fromm sein ist überhaupt nichts Peinliches. Ne? Sondern das ist doch das, wofür Christus gestorben ist und wir gestorben sind. Ne? So, das ist doch das neue Leben, das wir erwarten. Ja, das ist doch das ewige Leben. So, dass wir Christus doch sehen und hören wollen, auch untereinander. Ja. Von daher ist es wirklich wichtig, dass wir, und ich glaube, da können wir als Gemeinde, da zähle ich mich mit rein, so da drinnen echt, ja, lernen können. Ne? So uns bewusst machen, ja, da können wir wachsen. So, das ist eine Sache, wo Gott jetzt arbeiten kann. Das ist was Schönes. Ne? So, auch es ist wichtig. Wenn das nicht da ist, kann nicht sehr viel mehr kommen. So. Zuerst muss man erkennen, dass Gott da ist. Da muss man glauben, dass Gott da ist. So, und da muss man auch annehmen, dass Gott da ist. Ja, und das praktizieren. So, ihm alles zu geben, zu beten, ihm machen zu lassen, auf Antwort zu warten. Ja, und dann zu teilen, was er gibt, unter den anderen Geschwistern. Ja. Okay, wir sind weiter. Ich werde heute doch nicht so viel schaffen, wie ich dachte. Damit ich mit Freude erfüllt werde. Vers 5. Dabei, warte mal, ich muss mir nur das X suchen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Achso, jetzt. Dabei halte ich die Erinnerung an deinem ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Und ich bin aber überzeugt, auch in dir. Mir tut das richtig gut so, wie, ich weiß auch nicht. Ich habe das nicht oft gehört in meinen 10 Jahren mit Jesus, aber, oder mehr, ich weiß gar nicht, sondern, aber in meiner Zeit mit Jesus, dass ein Bruder und eine Schwester zu mir kamen und gesagt hat, du bist errettet. So, oder Gott segnet dich. So, oder Gott ist mit dir. So irgendwie diese Zusprüche, was Gott uns ja eh schon alles versprochen hat. Also ist ja nicht, dass man dann denken muss so, na, ich weiß ja nicht, wie er oder sie mit Gott geht und bin mir nicht sicher. Ja, die sind ja rettet, schon klar, aber ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Aber Jesus sagt doch, dass wir das so sagen können. Ne? Das ist ja ein Versprechen von Gott. Ich bin mit dir auf all deinen Wegen. Wenn du untreu bist, ich bin treu. Ne? Von daher, selbst in unserer Schwachheit, wissen wir, dass er mit uns ist und uns segnet. Ne? So, von daher, das tut gut und ich. Der Paul, der Timotheus braucht das ja auch, ne? Dass Paulus nochmal sagt, hey, dieser ungeheuchelte Glaube, dieser wahre Glaube, so ein, der alles annimmt, was die Schrift sagt und sich nicht verstellt, sondern ein ungeheuchelter, ein Glaube, der praktisch ist, so ein Glaube, der gelebt wird, ne? Auch im tiefsten Herzen, so weil die richtige, der Geist und die richtige Motivation deine Taten hervorbringt, ne? Die habe ich in deiner Oma gesehen, die habe ich in deiner Mama gesehen und auch in dir. So. Und es tut gut, oder? Wenn man mal hört, dass man, dass auch was richtig ist, ne? Es tut einfach gut, wenn man von einem Bruder und einer Schwester einfach mal hört, so, dass Gott einfach da ist mit einem, ne? Dass man gesegnet ist, dass Gott antwortet, so, dass Gott vergibt, ne? Das sind, und auch da ist wichtig, dass wir uns das trauen. Das gehört mit dann zur Gemeinschaft. Dass wir auch anerkennen, dass all die Verheißungen, die wir für uns annehmen, ne, aus Gottes Wort, so dass die aber auch für unseren Bruder und unsere Schwester gelten. So, von daher, wenn ich mir sagen kann, ja, Jesus ist mit mir und mir ist vergeben, so, dann kann ich das auch zu euch sagen. Und Vielleicht geht es gar nicht darum, dass man das sagt, aber wenn man es sagt und der andere das hört, ne? So dieses Hören, das ist so, auch wenn es klar ist, aber trotzdem, man hört's, ne? Und man ist einfach gestärkt, ne? Das ist ein Salbung. Von daher, wir sind berufen, uns zu segnen, sagt Jesus. Ne? Segnet einander. So, von daher, auch da mutig sein und auch das geben. Ne? Und dieser ungeheuchelte Glauben, das ist der Glauben, den wir schon gesehen haben in Jakobus, ne, dieser lebendige Glaube, diese Werke, die aus diesem lebendigen Glauben kommen. Ne? So dieses Erkennen, Gott ist da und dann auch zu leben, dass Gott da ist. Ne? Wenn ich das so lese, dann muss ich mir würde die Frage stellen, so, okay, wie wirkt sich denn mein Glaube in meinem Leben aus? Ich glaube, dass es Himmel und Hölle gibt. Und dass man, dass es nur einen Weg gibt, um im Himmel zu kommen. Dass man für die Hölle nichts mehr tun muss. Da kommt man schon hin. So. Also von daher gibt es diesen einen Weg oder den anderen. Und daran glaube ich und davon bin ich überzeugt. So. Aber wie wirkt sich dieser Glaube aus? Wenn er lebendig ist, dann sehe ich Menschen an, die noch nicht errettet sind und ich sehe sie an und denke, die sind auf dem falschen Weg, ich will die retten. Ne? Da wird gleich jemand vom Bus überfallen, weil er schon so alt ist. Ne? So, ich muss hin und den versuchen wegzuziehen. Und wenn er sich wegziehen lässt, dann wunderbar, ist er gerettet. Ne? Und wenn nicht, dann habe ich es wenigstens versucht. Ne? Wie sehe ich die Menschen? Ne? Jesus hat die Menschen gesehen, hat gesagt, oh, Schafe ohne Hirte. Ne? Vernachlässigt und krank und hungrig. Ich glaube, dass Gott mir Gaben gegeben hat. Ne? Aber wie wirkt sich der Glaube, dass ich das glaube, aus in der Realität? Ne? Strecke ich mich dann aus nach diesen Gaben und möchte die auch geben? Ne? Möchte da drin wachsen? Oder ist es nur theoretisch? Ne? Der Heilige Geist wohnt in mir, das glaube ich. Und davon bin ich überzeugt. Aber wie wirkt sich das aus auf mein Leben? Wenn es ein lebendiger Glaube ist, so dann wird das lebendig und praktisch. Dann weiß ich, dass der Heilige Geist immer da ist. Dann weiß ich, dass alle Kraft da ist und Weisheit und frage nach ihm. Dann frage ich nach seiner Leitung. Und dann bestimmt Gott mein Denken und mein Leben. Ich glaube, dass Gott Gebete hört. Aber wie wirkt sich dieser Glaube aus in meinem Leben? Ne? So, wenn ich wirklich weiß und nicht nur glaube, sondern wirklich vertraue, dass Gott die Gebete hört und erhört, so, dann bin ich doch ein Mann des Gebets. Ne? Warum? Es wäre doch dumm, wenn ich dann versuche, allein irgendwas zu klären. Ne? Und so ist es halt, dieser ungeheuchelte Glaube. Ne? So, nicht diese christliche Fassade, die alles annimmt und alles sagt und alles glaubt, sondern ein wirklicher Christus, ne? So ein wirklicher Mensch Gottes, ein neugeborener Mensch, der einfach anders lebt, ne? Und das ist das, was ich will. Also auch da ist einfach ein Punkt, wo Paulus versucht, den Timotheus zu erbauen. Und ich glaube, kein Vers in der Bibel ist ohne Grund dort, sondern alles, Gott hat nur ein paar Worte gewählt für uns. So, und von daher ist alles wichtig. Ne? Und auch da denke ich so, Mann, da kann ich noch wachsen. So viel, was ich wirklich glaube, aber so wenig, was ich davon leben kann. Liebt deine Frau wie Jesus die Gemeinde. Ja, alles klar. Das glaube ich. Aber das ist zum Teil oft kein lebendiger Glaube, sondern nur ja, so ein theoretischer. Ne? Wie soll ich denn meinen Feind lieben? Das kannst du erst wissen, wenn du einen Feind hast. Ne? So, und wirklich deinen Feind lieben kannst du nur dann, wenn du dich demütigst und sagst, ich möchte jetzt einfach meinen Feind lieben. Also brich mich und form mich, dass ich wirklich lieben kann. Ne? So. Also es muss ein Herz da sein, dass wenn man wirklich was erfahren möchte mit Gott und wachsen will, muss das Herz da sein, das einfach sagt, und jetzt verwandle mich in dich. So, ich möchte nicht ich bleiben, sondern ich möchte du werden, mehr und mehr. Ich möchte das Alte ausziehen und das Neue anziehen. Und dann nicht nur, dass es ein Wunsch ist und man sich selbst mitleidet, dass es nicht passiert, sondern dass man sich entscheidet und sagt so, und jetzt ziehe ich das an, weil das dein Wille ist, Herr. Weil es Sünde ist, es nicht zu tun. Das ist was Gott uns nicht verwehrt. Das verwehrt nur unser Stolz. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Da muss ich drüber nachdenken. Warte, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Ich weiß nicht, was damit Timotheus passiert ist. Also man kann sich denken, wenn man weiterliest. Aber scheint, dass viele nicht mehr hören wollten, diese alten Kamellen, ne, diese alte Lehre. Da haben sich neue Lehrer reingebracht, die es ein bisschen einfacher haben wollten. Ein Evangelium, wo man sich nicht verstecken muss in der Welt, sondern was angenehmer ist. Das kommt alles noch. Und Timotheus scheint eingeknickt zu sein. Aus Menschenfurcht. Sondern aus Furcht anzuecken oder in Konfrontation zu gehen. Und die Gnadengabe, die er bekommen hat, war zu lernen, Gottes Wort zu lernen. Ein Hirte zu sein zu evangelisieren, das Evangelium rauszutragen. Das ist die Gnadengabe, die er empfangen hat. Und irgendwie so ruhig geworden. Ja, das werden wir noch sehen. Spricht mich so voll an. Ja. Und Paulus sagt dir, hey, du hast die Gnadengabe Gottes bekommen. Ich habe meine Hand auf dich gelegt. Das heißt, ich habe bestätigt, dass Gottes Wille ist. So in dieses Amt zu kommen. Als Leiter. Aber anscheinend liegt es an uns, wie weit wir die Gnadengaben auch praktizieren. Ja. Und es ist schön, weil er sagt, fach das an wieder. Ist nicht vorbei, sondern bet dafür. So wie er es zum Korinthern gesagt hat, streckt euch aus nach den Gnadengaben, streckt euch aus nach den größeren Gnadengaben. Ja. Jeder von euch hat ein bestimmtes Maß an irgendwas bekommen. Also liegt es an mir, ob ich die Gnadengaben bekomme und lebe oder nicht. Von daher, jeder von uns hat eine Gabe bekommen, ob uns das klar ist oder nicht. Es gibt doch die Gabe des Glaubens laut 1. Korinther 12. Das ist eine Geistesgabe vom Heiligen Geist. Manche haben einen starken Glauben bekommen. Vielleicht bist du das oder du, keine Ahnung. Aber das ist jemand, der, obwohl alles nach nichts aussieht und jeder irgendwie denkt so, keine Ahnung, ob das klappt oder wie, das ist jemand, der dann in der Gemeinde sitzt und sagt, natürlich, Gott macht das. Da bin ich überzeugt. Ne? Er hat es doch gesagt, haltet lieber fest an dem, was er schon gesagt hat. Ne? Vielleicht ist das deine Gabe, oder zu geben oder zu dienen, ne? Zu beten, zu heilen oder zu Weissagen. Weissagen ist nicht nur Bilder zu bekommen, sondern Bibelvers, wo man, ich merke das so, wenn jemand Bibel nimmt und wenn jemand zu Gott kommt und sagt, gib mir irgendwas, so was ich vielleicht jetzt zwischen Lobpreis sagen kann, dann kriegt man auch was. Aber wenn ich mich nicht ausstrecke nach dieser Gabe und die Bibel zulasse und ich frage, dann kriege ich natürlich auch nichts. Das ist logisch. Ne? Von daher sind wir dazu berufen, anzufachen. Zu Gott zu gehen und zu sagen, und jetzt möchte ich auch benutzt werden. Jetzt möchte ich auch was einbringen, jetzt möchte ich was geben. Und da ist nicht. Unbedingt gemeint, dass man Gott dann kommt und sagt, okay, dann gib jetzt alles auf, was du hast, und dein Studium brich ab und jetzt gehst du in eine Vollzeitmission. Ne? Sondern es kann auch sein, dass Gott einfach dir so ein Herz gibt, das einfach nicht still wird vor ihm, ne? Und sagt, du kriegst die Gabe zu glauben, zu beten. Ne? Und dann brennt es in dir und du kannst einfach nicht mehr aufhören, an Menschen zu denken. Und du bringst sie vor Gott und legst sie hin und dienst ihn geistlich. Das ist so herrlich und so vielfältig. Also erinnere dich daran, die Gnadengaben Gottes wieder anzufachen, die ja durch Hand, durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und dieses Wort Zucht, wenn du guckst, in manchen Übersetzungen steht Besonnenheit. Im Griechischen selber habe ich heute nachgeguckt, da steht Vernunft. Also sagt jetzt du Mödes, hey, wofür fürchtest du dich denn? Warum hast du Angst vor den Menschen? Du bist eingesetzt als Lehrer, du bist eingesetzt als Hirte, du bist eingesetzt als Evangelist. Du sollst das Wort lernen und lehren, so ungeschnitten und gerade, ohne dich zu schämen. Also fürchte dich denn nicht, weil die Furcht vor Menschen oder die Furcht vor irgendwas kommt nicht von Gott. Furcht ist nicht in der Liebe. Und dieser Geist der Furchtsamkeit ist ein böser Geist. Du brauchst dich vor nichts zu fürchten, so wie Judith das vorhin gesagt hat. Wir brauchen keine Angst haben, was wir essen. Wir brauchen keine Angst haben, was wir anziehen. Unsere Grundbedürfnisse. Das, was nur uns betrifft. Alles, was uns betrifft, was wir wirklich nötig haben, sagt Jesus, fürchte dich doch nicht. Ich sorge für meine ganze Schöpfung. Warum sollte ich denn dich da auslassen? Und wenn ich schon für die Schöpfung, die ich für dich gemacht habe, so toll sorge und die so schön anziehe und mit Essen und so, wenn ich da schon meine Zeit und meine Kraft rein investiere, dann wie viel mehr denn für den ich diese Schöpfung gemacht habe? Dich, Mensch. Ja? Weil die ganze Schöpfung ist ja für uns gemacht. So. Und wenn er sich da schon so eine Mühe gibt und da so treu ist, dann doch erst recht für uns. Ja? Und mehr hat Jesus da nicht gesagt. So. Von daher auch diese Furcht des Lebens, so ein, das ist ein Geist, der nicht von Gott kommt. So. Und hier braucht Timotheus halt wieder Bestärkung, muss das hören. Und Paulus sagt das wieder. Im ersten Timotheus kam das auch oft. Sei stark, Timotheus. Sei mutig. So. Hab keine Angst. So. Und so muss ich das auch immer hören. So. Hab keine Furcht. Sobald du dir Sorgen machst um was, ist es nicht von Gott. Sobald du Angst hast vor irgendwas, ist es nicht von Gott. Und alles, was nicht vom Geist Gottes kommt, das sollen wir ablegen. Das müssen wir benennen. Und dann müssen wir sagen, ja, ich mache mir Sorgen, aber das ist nicht von dir, also hilf mir. Und er wird einen anderen Geist geben. Und guck, was es ist. Sondern wir haben einen Geist bekommen der Kraft. Alles ist möglich für Gott. Nichts ist mehr unmöglich. Ob ich es verstehe oder nicht, ob ich es sehe oder nicht, ob ich vertrauen kann oder nicht, oder glauben kann oder nicht, ist egal. So ein Gott macht einfach. Und das ist das, was der Geist in uns gibt. Wenn ich meinen Geist der Furcht ablege und lieber Gottes Geist nehme, so, dann stärkt er mich. Und er macht es. Er ist die Kraft, ja, die das Unmögliche möglich macht. Ein Geist der Liebe. Ja. So, das ist das, was der Geist mir gibt. Gut zu sein, milde zu sein, demütig zu sein, selbstbeherrscht zu sein, so ein freundlich zu sein, das Gute zu lieben, das, und fähig zu sein, das Böse zu hassen und zu meiden. So, nicht auf mich zu gucken und zu prahlen, so, sondern anderen Vorrang geben. Ja. Ein Herz, das lieber gibt, als zu nehmen. Ein Herz, das dankbar ist und zufrieden. Wo Hoffnung da ist und Glaube. Ne? So, wo Freude da ist. Das ist dieser Geist Gottes. Und das bewirkt er. All das, was wir davon sehen in unserem Leben, das kommt von ihm. Timotheus, hab keine Angst, sondern konzentriere dich lieber auf Gott. Du kriegst Kraft, du kriegst Liebe und du kriegst Vernunft oder Besonnenheit. Und das ist auch fähig zu sein, bereit zu sein, verändert zu sein, dass man es auch tut und lebt. Dass man es annimmt, ne? Was der Geist eingibt und in einem wirkt. So. Gleich fertig. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Das hat mich echt umgehauen, als ich es gelesen habe, weil was Paulus so sagt ist, wenn ich mir Sorgen mache oder Furcht habe vor Menschen oder vor Konflikten, die entstehen könnten oder vor Kompromissen, die man von mir verlangt und ich sagen muss, nö, mach ich nicht, glaube ich nicht, sage ich nicht, tue ich nicht. So ein oder diese Furcht, dass ich irgendwas verlieren könnte, weil ich Jesus nachfolge. Oder auf was verzichten müsste, was ich gerne hätte. So, dann dann kommt das eigentlich nur aus einer Sache her. Nicht, dass ich schwach bin oder menschlich, sondern dass ich mich schäme für Jesus. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist Furcht überhaupt nichts, was ich mehr haben möchte, weil ich will mich nicht für Jesus schämen. Sondern ich möchte lieber angeben mit ihm. Und lieber sagen, mein Gott und mein Herr ist, wer er ist, und er macht alles. Und der andere sitzt doch da mit Furcht und ist belastet und macht sich Sorgen und kann die Zukunft nicht sehen und hofft nur auf Glück, dass es irgendwie gut läuft. Ja. Hofft auf vielleicht aufs Schicksal noch, auf Begegnungen, die ihm gut tun. Ja. Ist auch wir können dastehen, wir können mit Stolz sagen, für mich ist gesorgt. Ich bin sicher. Und ja, Gott kann mir auch Sachen jetzt nehmen. Und ja, ich kann durch schwere Zeiten gehen, so wie Paulus im Knast gerade. Dem ging es echt nicht gut. So, da geht's uns super. Aber trotzdem können wir auch dort in diesen Löchern sitzen, nach Scheiß riechen und trotzdem sagen, aber ich fürchte mich nicht. Weil, so wie Paulus gesagt hat in Vers 1, gemäß der Verheißung des ewigen Lebens in Christus. Wir können da sitzen und sagen, hey, mein Leben hier, das ist nur. Ich bin noch im Mutterschoß, wenn du so willst. Ich bin noch nicht rausgekommen. Ich bin noch nicht geboren, aber ich bin schon da und lebendig. Und ich habe schon einen Namen und ich habe schon eine Beziehung zu meinem Vater. Aber wenn ich hier sterbe, dann ist es meine Geburt. Und dann komme ich raus und dann ist es da und dann bin ich in der richtigen Welt. Sichtbar. Ne? Das hier gerade ist nur, das hört nicht auf. Das Schöne fängt dann erst an. Ne? Und von daher, warum soll ich mich schämen für das? Du wirst ewig in einem Mutterschoß bleiben und der wird richtig dunkel und heiß werden. Ich darf rauskommen, ich darf leben. Ja. Ich werde abgeschnitten dann von dieser Nabelschnur und bin die Braut Jesu. Ich habe ein ewiges Leben mit meinem Gott. Ich brauche mir um nichts Sorgen machen, weil er für mich da ist jetzt, gerade und sorgt. Ich brauche mich nicht zu rechtfertigen für ihn. Er wird sich selber rechtfertigen. Ich brauche dich nicht zu richten. Er wird dich richten. Und ich will mich nicht für Jesus schämen. Er hat sich auch nicht für mich geschämt. Und das ist so krass, oder? Dass Jesus sich für uns nicht schämt, ne? Sondern er sagt, das ist mein Kind. Ja, das ist mein Stefan. Würde nicht sagen, nur weil ich so peinlich bin oder so schwach oder so sündhaft oder sonst irgendwas. Muss mal kurz weg. Warte mit der Frage. Ich komme dann nicht wieder. Ne? Sondern er nimmt mich und er sagt, ja, das ist meine. Für den habe ich alles gegeben. Den liebe ich. Und das sagt auch zu dir und zu dir und zu dir und zu dir. Warum sollte ich mich denn schämen? Das ist doch eigentlich eine Schande, oder? Wenn er so ein Herz hat und mich annimmt und zu mir steht, sogar vor Gott, dem Vater, dann vor mich steht und sagt, ist meiner. Dann will ich mich nicht schämen, sondern will ich doch lieber verliebt sein und stolz darauf, dass ich eine Beziehung habe zu dieser Person. Ne? Und so sagt Paulus hier auch zu Timotheus, Timotheus, hab keine Angst. Schäm dich nicht für Jesus und für dein Glauben. Und dass du so einen ernsten Glauben hast. Schäm dich dafür nicht. Rechtfertige dich dafür nicht. Jesus schämt sich doch nicht für dich, sondern entfache lieber, bleib dran, verbring Zeit mit Gott und in seinem Wort, damit das Feuer lodert, ne? Damit du Neues erfährst, eine Vision kriegst und einen Plan hast, damit du Kraft empfängst, damit du Liebe hast und Liebe für dich auch siehst, ne? Damit du verändert wirst, vernünftig. Ne? Ich habe so viele Christen gesehen, die konzentrieren sich auf die Liebe und auch auf die Kraft vom Heiligen Geist, aber irgendwie haben die den Geist der Vernunft nicht. Ja, das ist keine Ordnung da. Die fliegen so hoch, wie so eine Könne im Heiligen Geist, ne? Aber hier unten laufen sie besoffen, ne? Sind irgendwie beherrscht von irgendwas anderem. Ja. Und auch da sagt Paulus bleib nüchtern im Geist. Ja. Entscheide selber. Du musst. das wollen. Und du musst die Entscheidung treffen, es auch anzunehmen. Und da schließe ich lieber heute, sonst sitzt du morgen noch hier. Ja, diese Nachfolge und dieses wirkliche Leben, so ein, ja, das fordert irgendwie alles. So ein, da bleibt nichts übrig von mir. So ein, aber das will ich auch, Herr. Ich möchte, dass das Alte von mir sich auflöst, irgendwie nicht mehr da ist, nicht mehr zu hören ist. Ich möchte dich leben und ich möchte dich hören und ich möchte dir dienen und dir nachfolgen, nach dir fragen. Herr, ich will deine Kraft. Bei dir ist alles möglich, damit ich mir nicht sorgen muss. Ich möchte geliebt werden von dir und die Liebe verstehen lernen und dann auch die Liebe leben und anderen geben. Möchte von dann lernen, vernünftig zu sein, das zu tun, was du sagst. Zur Vernunft kommen und nicht benommen und benebelt. Und ich danke, dass du das willst. Ich will zu dir kommen und dir mein Leben bringen und alles, was mich beschäftigt. Meine Sorgen sogar und meine Schwächen und Sünden. Ich möchte ein größeres Herz kriegen für meine Brüder und Schwestern. Und dann mitkämpfen in ihrem Leben, geistlich. So, zu dir und vor deinem Thron legen. So, ich möchte meine Dienste und meinen Alltag so und meine Familie mehr und mehr zu dir bringen und einfach sehen, wie du das machst und was du willst. Ich möchte dich einfach mehr sehen in meinem Leben, deinen Willen erfahren. Ich möchte gehorsam sein, deinen Willen auch tun, so nicht gezwungen, sondern weil ich weiß, dass er gut ist. Ich bitte dich für uns alle, dass du uns deinen Geist gibst und uns wachsen lässt in den Gaben, dass du uns erinnerst und uns ein Herz gibst auch für die Gemeinschaft, dass du uns lehrst, dass jeder von uns Autorität bekommen hat, dass wenn wir schweigen, wir uns diese Autorität wegnehmen und eigentlich uns schämen für dich. Ja, wir sind hier und wir wollen dich laut preisen und loben und ja, dich anbeten. Uns nicht schämen für dich. Uns nicht schämen für unsere Schwachheit, weil wir alle schwach sind und wir wissen, dass du unsere Stärke bist. Deswegen wollen wir alle hier gemeinsam in einem Geist, in einer Stimme ausschreien und rufen, dass du nur zu loben bist. Und gut bist. Und wir beten jetzt gemeinsam einfach das. Danke, dass du mit uns bist, auf all unseren Wegen, dass wir nicht allein sind. Und danke, dass du, ja, dass du uns führst und einen Plan hast und einen Willen. Danke, dass du dich nicht schämst für uns. Danke, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Ja, danke, dass du uns zur Freude bist. Und danke, dass du uns zusammengestellt hast, auch als kleinen Leib hier. Das machst du uns segnen, uns und andere. Ich danke dir auch für unseren Koch heute, die Köchin und das Essen. Ich bitte dich, dass du ja, die Zeit jetzt einfach segnest. Und danke, dass du das auch tust. Amen.